Wir kommen jetzt langsam zum wirklichen Auftakt der Veranstaltung und ich kann Ihnen als erstes einmal zwei Höhepunkte, glaube ich, anbieten und vorschlagen. Ich habe für Sie eine Deutschlandfunk-Hymne und ich habe für Sie einen Deutschlandfunk-Intendanten. Mit der Hymne fangen wir mal an und zu der möchte ich Ihnen kurz was sagen. Den Namen, ich vertue mich da nämlich immer, Martin Singsheim, kennen Sie vielleicht, ein Autor, Kabarettist, der hat schon sehr viele Preise bekommen. Ich glaube, er hat den Salzburger Stier gewonnen, den Deutschen Kleinkunstpreis, aber er hat gemerkt, für den ewigen Ruhm muss er mehr leisten. Und jetzt weiß er, was er tun muss, er hat eine Hymne auf den Deutschlandfunk komponiert und den hat er bei einer öffentlichen Veranstaltung meiner Kollegen aus dem Kulturbereich präsentiert vor einigen Tagen. Die haben nämlich für die Sendung Querköpfe ein sehr schönes neues Format aus der Taufe gehoben. Das ist eine politische Radioshow mit dem Titel Singsheim braucht Gesellschaft. Und jetzt hören wir uns mal an, was Martin Singsheim da gemacht hat.
Herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Der Deutschlandfunk, wir senden bundesweit. Egal ob München, Hamburg oder Manderscheid. Vom Saarland nach Usedom, zurück nach Frankfurt Main. Von Münster bis nach Eisenhütten, Stadtsendungsbewusstsein. Von Antifa bis Klosterbanz. Alles, 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 alles von Relevanz. Wissenschaft im Brennpunkt, Klassik, Pop etc. Fazit, Feature, Fokus, Politik, Verbrauchertipp, Informationen am Morgen, Informationen am Mittag, Informationen am Abend, Zeitzeugen im Gespräch, Campus und Karriere, Kurse und Kulturgespräch, von Oldenburg nach Stuttgart, vom Schwarzwald an die Spree, vom allertiefsten Bayern bis hoch an die See, hier ist der Deutschlandfunk, hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Singsheim braucht Gesellschaft. Hier aus der Comedia in Köln. Heute mit Timo Wopp, Omid Nuripur, Till Reiners, Friedemann Weise, Ceci Leonard, Hänsel Brugger. Und das ist unser Publikum.
Das ist der Deutschlandfunk. Das ist der Deutschland.
Ja, die Kolleginnen und Kollegen im Haus sind richtig aus dem Häuschen, die freuen sich über das Lied, die gehen persönlich davon aus, also ich bin da nicht so sicher, dass das unser Lied für den nächsten Eurovision Song Contest sein wird. Wir warten das ab. Aber eins bin ich mir sicher, unser Intendant Willi Stoll, den ich jetzt auf die Bühne bitten darf, wird jetzt von wahrscheinlich ähnlich viel Beifall bekommen wie Herr Singsheim in der Kölner Comedia. Und Herr Stoll, ich weiß schon so ein bisschen, dass Sie einiges auf dem Herzen haben. Es geht um die Situation des Journalismus in Deutschland und da fangen Sie doch am besten mal an. Sie haben das Wort.
Danke. Ich hatte übrigens von dieser Hymne gehört, ich kannte sie noch nicht. Und diese gewisse Ironie, habt ihr das gemerkt? Informationen am Morgen, Informationen am Mittag, Informationen am Abend. Die war da drin und ein bisschen Selbstironie ist immer gut. Also das gefällt mir auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, ich konnte Sie ja bei unserem Forum beim letzten Mal nur per Video begrüßen. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier auch in Personam tun kann. Als Hausherr, ein Haus mit seinen Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Jetzt habe ich als folgsamer Intendant auch den Auftrag der Kommunikationsabteilung erfüllt, dass wir ja immer und überall für unsere Namensnennung, die Umbenennung, werben müssen. Wir erhalten Hassmails. Unsere Moderatoren, auch ich, wir haben zweifelhafte Brieffreunde, die sich geradezu auf uns einschießen. Auch Kollegen von Zeitungen beklagen sich über zunehmenden Druck, den sie da erhalten. Ich will gleich am Anfang sozusagen meinen Kopf leeren. Wer zu flattern anfängt, wer angesichts von Hassmails auch nur stockt bei seiner Arbeit, wer beginnt, eine Schere im Kopf zu haben, der ist für unseren schönen Beruf leider ungeeignet. Der sollte lieber bei der Bundesliegenschaftsverwaltung anfragen. Ich finde es auch seit vielen Jahren zunehmend befremdlich, dass in unserem Land Preise an Journalisten verliehen werden, wo dann bei der Laudatio immer der Mut gelobt wird. Ausgenommen wirkliche Bedrohungen von Leib und Leben, aber bei allem anderen, verzeihen Sie, dieses Gerede beleidigt in diesem unseren freien Land Kolleginnen und Kollegen von Mexiko bis Pakistan, nicht nur Dennis Yüksel oder meinen Freund Can Dündar. Man braucht hier keinen besonderen Mut, aber natürlich gutes Handwerk, saubere Recherche, Belege für das, was man publiziert, die müssen im Zweifelsfalle gerichtsfest sein und dann einfach Rückgrat. Als Student und parallel als Volontär, das ging damals noch, sic transit gloria mundi, habe ich 1970, 71 meine ersten Artikel in einer Lokalzeitung geschrieben, der Nassauischen Landeszeitung in Limburg, meine Heimatstadt. Eine tolle Zeit. Ich habe sehr viel gelernt, meinem Redakteur Bernd Lohrmann sei Dank. Der Lokaljournalismus ist ganz, ganz nah bei den Menschen und ist mit ihnen im Gespräch. Ich habe mein Geld fürs Studium dann immer wieder mit Rundfunk, Fernsehen und Zeitungsartikeln verdient. Zum Glück bin ich dann 1978 durch einen biografischen und historischen Zufall der absehbaren akademischen Karriere als Professor für Ethnologie dann doch endgültig entkommen. Ich hatte Examen, das sage ich für die anwesenden Studenten. Macht den Abschluss, egal was ihr dann macht. Ich bin bis heute ein leidenschaftlicher Journalist geblieben. Das sind gute 40 Jahre, starke 40 Jahre. Kritik gab es immer. Aber noch nie in diesen 40 Jahren steht der professionelle Journalismus derart im Feuer der Kritik, ja teilweise in der Verachtung. Ich habe kürzlich in einer Umfrage gelesen, dass weit über 60% der Menschen meinen, sie selbst könnten die Herausforderungen dieses Landes besser meistern als die Politiker, die sie gewählt haben. Was haben wir alle im professionellen Journalismus, was habe auch ich offenbar in diesen 40 Jahren falsch gemacht? In unserer Vermittlung von Politik und Gesellschaft und ihren Regelmechanismen, dass so ein Eindruck entstehen kann. Was machen wir falsch in der Vermittlung der Komplexität der Dinge und vom Ringen um Lösungen, was ja unsere demokratische Gesellschaft auszeichnet? Ich liebe politisch-satirische Sendungen. Ich bin geradezu süchtig nach der Heute-Show. Noch mehr allerdings war ich es nach dem alten ZDF-Format Neues aus der Anstalt. Aber oft bleibt mir das Lachen im Halse stecken bei dem Gedanken, dass Menschen glauben könnten, dass die Republik oder sogar die Welt tatsächlich ausschließlich von Dummbeuteln regiert würde. Ein Unbehagen beschleicht mich auch bei der wahrnehmbaren Tendenz, saloppe zu formulieren, ja sogar hämisch. Dies zieht sich durch alle Medien. Dies ist Teil einer Verunsicherung, die den professionellen Journalismus erreicht hat. Natürlich ist es auch Teil der Suche nach einem jungen Publikum. Vorsicht, Leute. Aber trotz allem, in Deutschland wird großartiger Journalismus gemacht. Das gilt für Zeitungen wie für Zeitschriften, das gilt für Radio wie für Fernsehen und das gilt auch für den Online-Bereich. Und gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch nicht bei aller in Teilen berechtigter Kritik. Man müsste ihn erfinden. Vor allem in diesen Zeiten, in denen viele Köpfe sich verwirren oder sogar sich gerne verwirren lassen. Auch und gerade angesichts populistischer Parolen, die mit ihren Unterstellungen ja gezielt Zweifel säen, nicht nur an unserer professionellen journalistischen Zunft, sondern die auf unser gesamtes demokratisches, offenes, liberales Gesellschaftsmodell zielen. Es ist das hier nicht meine Aufgabe, das detailliert auszuführen. Sie können zum Beispiel in veröffentlichten Papieren die Strategie der AfD nachlesen, nämlich als Ziel die Delegitimierung des Journalismus. Sie erkennen diese Strategie ganz klar auch im Twitter-Gewitter von Donald Trump. Und ganz offensichtlich sind die ideologischen Bezüge zu Oswald Spengler, zu Carl Schmitt, einer ganzen Reihe anderer Autoren des frühen 20. Jahrhunderts, eine autoritäre Denke, die mit zur Zerstörung der ersten deutschen Demokratie beigetragen hat und auch dem Mussolini und dem Franco-Faschismus den ideologischen Unterbau geliefert haben. Stephen Bannon, dieser Mephisto des 45. amerikanischen Präsidenten, er bezieht sich sogar ganz ausdrücklich in seinem kruden Breitbart-Weltbild auf diese Vordenker. Ich habe am Dienstagabend auf Arte eine glänzende Doku gesehen, in der die abenteuerliche Gedankenwelt dieses Strippenziehers und sein Werdegang analysiert wurden. Ich kann sie Ihnen nur empfehlen, bei Arte Plusset können Sie sie noch sehen. Es sind in erster Linie die institutionellen Korsettstangen unserer Demokratie, die dieser Denke wehren können. Und, ich sage das völlig ohne jedes Pathos, es ist daneben auch der professionelle Journalismus. Der professionelle Journalismus. Nicht jeder Mensch kann Journalismus. Das ist ein Handwerk. Das muss man lernen. Drei zentrale Begriffe standen für mich in den vergangenen 8,5 Jahren als Intendant von Deutschlandradio als Leitmotiv über meine Arbeit mit den Programmen. Relevanz, alles von Relevanz, das ist ja auch das werbliche Motto vom Deutschlandfunk. Das heißt, was sollte ein an Politik, Gesellschaft und Kultur besonders interessierter Mensch, an die richten wir uns, was sollte der wissen, damit er sich ein eigenes Urteil bilden kann? Akzeptanz, also das Ankommen bei einem Publikum, und das heißt nicht auf Teufel komm raus Quote. Und Glaubwürdigkeit. Das ist sogar der wichtigste Begriff. Ich muss darauf vertrauen können, dass die Dinge, die mir Journalisten vom Deutschlandradio mitteilen, dass die im weitesten Sinne richtig sind. Und dass sie bei aller Begrenztheit menschlichen Tuns, dass sie keine Fake News sind. Wir müssen uns als journalistische Profis permanent selbstkritisch prüfen, ob wir die Handwerksregeln unseres Berufes beachten und auch, ob wir uns genügend bemühen, ob wir auch gegen einen Mainstream schwimmen, den es ja auch gibt. Ich will an dieser Stelle die ZDF-Kollegin Dunja Hayali zitieren, Mitte März aus der EPD zur Berichterstattung über Martin Schulz und die SPD. Kritisch äußerte sich Halli zur Berichterstattung über die SPD in den vergangenen Wochen. Sie habe es sehr befremdlich gefunden, jetzt Zitat, wie viele Journalisten ihrer persönlichen Freude über die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz in ihrer Berichterstattung freien Lauf gelassen haben. Wenn überhaupt, dann kann man so etwas vielleicht in einem Kommentar machen, aber auf keinen Fall in der Berichterstattung. Zitat Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kaum 14 Tage später hatte die SPD im Saarland die Erwartungen unserer allgemeinen Begeisterung nicht erfüllt. Jetzt schweigen wir über Schleswig-Holstein, jetzt schweigen wir über Nordrhein-Westfalen. Der journalistische Hype um Martin Schulz in den vergangenen Monaten war genauso bizarr wie die Frage am NRW-Wahlabend dann im Fernsehen, ob er denn jetzt überhaupt noch der richtige SPD-Kandidat sei. Haben wir es nicht eine Nummer kleiner, differenzierter? Erinnern Sie sich eigentlich noch an die Piraten? Was war das vor ein paar Jahren für ein Medienhype? Da wurde vielfach die Neuerfindung der Demokratie mit einem ja so frischen, unverbrauchten, modernen Ansatz der 2.0-Welt gefeiert und geradezu herbeianalysiert. Kann es sein, dass wir in unserer professionellen Sehnsucht nach Neuem, ja auch nach Sensationellem oder dem boulevardesken Spaß am Krawall, dass da Kollegen gelegentlich den gesunden journalistischen Menschenverstand und die distanzierte, unaufgeregte Analysefähigkeit an der Redaktionsgarderobe abgeben. Ich rede sehr gerne mit Volontären. Und dann gebe ich Ihnen meist einen zentralen Rat. Wenn Sie jetzt in eine Redaktion gehen, treffen Sie vielleicht auf eine redaktionelle Meinung, so eine allgemeine Meinung. Wenn aber alle in dieselbe Richtung laufen, müssen Sie sofort stehen bleiben. Selbst nachdenken. Kann das sein? Ja, vielleicht. Aber guter Journalismus entsteht immer im Zweifel und immer im gegen den Strich bürsten und im die Sache auch anders betrachten. Wir zählen uns sehr gerne zu den Intellektuellen. Wirkliche Intellektuelle zeichnet unter anderem aus, dass sie auch ihre eigenen Urteile und ihre Vorurteile, deren sie sich bewusst sind, immer wieder aufs Neue kritisch, selbstkritisch hinterfragen und prüfen und dass sie abwägend im Urteil sind. Die Reflexe unserer politischen Kultur und wir Journalisten sind ein wichtiger Resonanzraum dieser Demokratie. Sie funktionieren glücklicherweise gegen rechts, anders als vor 100 Jahren bis zum moralischen Untergang des alten Deutschlands in der Nazi-Barbarei. Aber die Reflexe funktionieren geradezu automatisch. Ja, im Pegida-Phänomen, auch innerhalb der AfD, ist autoritäres, ist sogar neofaschistisches, ja, ist selbst altfaschistisches Gedankengut unterwegs. Aber die Reduzierung darauf wird den Phänomenen nicht gerecht. Ich gehe noch weiter. Im gesunden Abwehrreflex gegen rechts, präziser wäre rechtsextrem, werden zu oft auch die rechtskonservativen Ansätze untergepflügt und im Mainstream des medialen Reißwolfes sogar delegitimiert, die innerhalb des demokratischen Spektrums unserer Verfassung sehr wohl legitim sind. Aber bei aller notwendigen Selbstkritik haben wir als professionelle Journalisten dennoch keinen Anlass, zerknirscht in Sack und Asche zu gehen und uns mit dem diffamierenden Vorwurf Lügenpresse selbst zu quälen. Auch wir Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ich warne davor, dass wir Lügenpresse oder Fake News sozusagen als Warnschilder in die Redaktionen hängen. Wir müssen Kritik ernst nehmen, aber die Kirche im Dorf lassen. Die Gesellschaft weiß sehr wohl, was sie an uns hat. Jüngstes Beispiel. Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Hör zu vom 3. März. Auf die sogenannte Inselfrage, welchen Fernsehsender Sie wählen würden, wenn er der einzige wäre, antworteten die meisten das erste. Auf Platz 2 kam das ZDF und auf Rang 3 die dritten Programme der ARD. Erst danach folgten neben den öffentlich-rechtlichen Spartensendern auch private Kanäle. Diese hohe Zustimmung gilt übrigens in allen Altersgruppen. Bei den 14- bis 39-Jährigen sind es 74%. Der höchste Wert beträgt 90% bei den 40- bis 59-Jährigen. Noch genießen auch die Tageszeitungen eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Gerade auch die Lokalzeitungen. Und über 80% der Menschen kennen den Deutschlandfunk. Das ist damit die stärkste Radiomarke in der Bundesrepublik überhaupt. Und sie ordnen dem Deutschlandfunk höchste Glaubwürdigkeit zu. Wir alle aber müssen ein großes Interesse daran haben, über vielfältige Wege unseren Nutzern die Mechanismen und die Regeln unseres Handelns offenzulegen und zu vermitteln. Auch Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Einen Teil der Menschen, die an unserer Glaubwürdigkeit zweifeln, werden wir nicht mehr erreichen. Das Internet ist da wie ein Brandbeschleuniger. Timothy Garton Ash hat es im vergangenen Jahr griffig als die größte Kloake der Menschheitsgeschichte bezeichnet. So schön das Bonmot ist, hat mir sehr gefallen, aber es geht mir zu weit. Es trifft aber dennoch in Teilen zu. Menschen wie ich oder Sie, wir verfügen über auch ein Vorwissen und ein Bewusstsein davon, dass nicht alles wahr ist, was man liest. Und wir können mit diesem wunderbaren Instrument Internet sehr wohl wir können die Wertstoffe trennen vom Müll, der dort drin ist. Dazu braucht es aber Handwerk im Journalismus, dazu braucht es auch eine Vorinformation, die die meisten Menschen nicht haben. Ich verzichte darauf, aus den unfassbar beleidigten Posts und E-Mails zu zitieren, die an Deutschlandradio, an Mitarbeiter und auch an mich persönlich gerichtet werden. Sind alles Stichworte drin. Fake News, Lügenpresse, Brandstifter und so weiter und so weiter. Ich erhalte wahrscheinlich jeden Morgen von der Kanzlerin einen Anruf, um dann unserem Nachrichtenchef Herrn Bertolaso mitzuteilen, heute berichten wir das und das und das in diesem Spin. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Ich habe noch niemals einen Anruf von der Kanzlerin erhalten. Das werden mir viele allerdings nicht glauben. Gut. In Zeiten des Populismus wächst die Gefahr, dass die Lautesten das meiste Gehör erhalten. Und schließlich schafft die Besetzung von Themen mit Begriffen und der Spin, den sie mit griffigen Schlagworten erhalten, der schafft in vielen Köpfen eine Realität. So ist es mit Lügenpresse. So ist es, pardon, auch mit Zwangsabgabe für den Rundfunkbeitrag. Auch die Verwendung der Begriffe Flüchtlingskrise oder Türkei-Deal oder Genmanipulation sind in meinen Augen höchst problematisch, da sie bereits eine eindeutig negative Konnotation beinhalten. Auch dies ist ein Spin. Apropos Zwangsabgabe, wir könnten für Deutschlandradio mit dem Slogan werben, 48 Cent im Monat, Ihr Demokratiebeitrag. Denn diese Demokratie, da bin ich fest davon überzeugt, braucht gerade in diesen Zeiten und mehr denn je einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ausreichender Finanzierung. Bei aller möglichen Kritik. Es freut mich sehr, dass nicht nur Deutschlandfunk-Mitarbeiter hier geklatscht haben. Dankeschön. Bei aller möglichen Kritik und unserer Pflicht, so wirtschaftlich und so ökonomisch wie irgend möglich zu handeln, natürlich geht da immer noch was. Wo aber die Lauten, um darauf zurückzukommen, den Diskurs prägen, da wird auch in aller Regel die Politik nervös. Natürlich hat Geert Wilders Positionen der anderen Parteien in den Niederlanden beeinflusst, genauso wie Marine Le Pen in Frankreich. Mein geliebtes Frankreich hat mit dem Wahlsieg von Emmanuel Macron gerade einmal 5 Jahre Zeit gewonnen. Der Spuk des Front National bleibt uns erhalten und er prägt im Moment nicht, aber möglicherweise auf Dauer wieder den innenpolitischen Diskurs in Frankreich. Vielleicht unter neuem Namen, Alliance des Patriotes, klingt schöner, ist weniger aggressiv, die Wölfin frisst halt eben dann Kreide. Wir sind in Deutschland noch nicht so weit, aber die allgemeine Verunsicherung hinterlässt bereits ihre Spuren in der politischen Rhetorik und im medialen Diskurs. Wobei aber das Hantieren mit rein emotional besetzten Schlüsselbegriffen und Reizwörtern nicht alleine nur zum Handwerkszeug der Rechten gehören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger langweilen. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich will so viel wie möglich dabei sein. Und jetzt muss ich leider in eine Geschäftsleitungssitzung. Das klingt so ganz schrecklich, ist meistens auch schrecklich. Danke schön.
Ja, vielen Dank, Willi Stoll, Intendant des Deutschlandradios. In seiner Grundsatzrede, so heißt das ja, hat er wie nicht anders zu erwarten eigentlich alle Themen abgeräumt, um die wir uns heute kümmern wollten. Wir haben jetzt genau 2 Möglichkeiten. Wir beenden die Veranstaltung sofort, fände ich aber eigentlich schade, weil Sie ja alle gekommen sind. Oder wir vertiefen den einen oder anderen Punkt, das wäre dann mein Vorschlag. Und wenn wir das so machen, dann fangen wir an mit dem ersten Panel. Hector Hakötter und seine Gäste gehen auf die Bühne.